Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. sogar zur letzten Folge von New Work Now. Für diesen sehr, sehr emotionalen Moment für mich persönlich habe ich eine sehr, sehr emotionale Folge vorbereitet für euch und hier zwei absolute Special Guests dabei. Hella und Günther Winden sind meine Großeltern und mit ihren fast 90 rheinländische Frohnaturen. In den 70er Jahren haben sie in Eschweiler bei Aachen ein Fliesenfachgeschäft gegründet, das ist meine Heimatstadt, und mir damit unbewusst die Selbstständigkeit in die Wiege gelegt. Aus dem kleinen Familienbetrieb wurde über die Jahre die Günther Winden Fliesenfachgeschäft GmbH, die heute von meinem Onkel weitergeführt wird. Ich spreche heute mit Ihnen über Ihre Gründungsidee, die Höhen und Tiefen des Unternehmerlebens sowie über den Umgang mit Mitarbeitenden und Kundschaft. Mich interessiert auch, was Sie von der heutigen Arbeitsmoral empfinden, und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Moving the chains, creating the new.
Together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
Hallo Oma, hallo Opa. Wie schön, dass ihr hier seid. Also die Idee zu dieser letzten Folge, die gab es tatsächlich schon ein bisschen länger. Und als ich euch dann gefragt habe, habt ihr tatsächlich sofort Ja gesagt. Das fand ich richtig, richtig schön. Oma hat jetzt schon Tränen in den Augen. Also für die letzte Folge New Work Now dachte ich mir, machen wir einen wundervollen Abschluss. In der ersten Folge war meine Mama zu Gast, in der letzten Folge seid ihr beide zu Gast. Und ja, es gibt jetzt auch die Standardfrage von New Work Now, mit der wir immer starten. Womit habt ihr euer erstes Geld verdient? Oma, magst du anfangen?
Ich habe mein erstes Geld 1952 mit Beginn der Lehre verdient. Und zwar kriegte ich im Monat 25 Mark.
War das viel? Wenig?
Wenig. Ja. Aber für mich war es viel. Ich habe nie eigenes Geld verdient gehabt bis daher. Ich bin ein Kriegskind. Und da gab es nicht viel. Wir haben mit Murmeln gespielt im Dreck. Da gab es nicht viel an Trinkgeld. Wenn wir zur Kirmes gingen, kriegten wir vielleicht von Opa und Oma jeweils 10 Pfennig. So viel kostete einmal Karussellfahren. Und wir waren glücklich. Und mit meinen Eltern auf der Kirmes sein, war auch ein Highlight. Wenn wir nicht quälten, kriegten wir am Ende entweder eine Tüte Kirschen oder halt eine Kokosnuss, die der Papa uns dann spendiert und sagt, ihr wart so brav, ich habe noch einen Bruder gehabt, leider ist er verstorben. Das war mein, und 1952 ging ich, 1953 ging ich in die Lehre. Ich las die 3 Monate aus, die gar nicht so schön waren, weil ich da wohl, wenn ich die durchgestanden hätte, psychisch angeschlagen gewesen wäre. Mhm. Und dann hat mein Vater die Reißleine gezogen, aber dieses Modistinnensein, das war ein Traumberuf von mir, der schwirrt noch immer in meinem Kopf rum. Ich habe gerne Hüte getragen und es war in der damaligen Zeit Standard, dass man sich schick machte mit einem Hut.
Wie war es bei dir, Opa? Wie hast du dein erstes Geld verdient?
Mein erstes Geld habe ich dann auch verdient. Ich kam also 1952 in die Lehre, verdiente in der Woche 15 D-Mark, weil wir ja noch vorher die R-Mark hatten. 1948 wurde ja aus der R-Mark die D-Mark. Vorher bekamen wir überhaupt kein Taschengeld. Wir haben im Grunde genommen Arbeitsleistungen ja erbracht für Ware gegen Ware. Also bei den Landwirten, da haben wir gearbeitet, bekamen wir dann irgendwann auch zu trinken und zu essen, bekamen wir noch was mit nach Hause zu nehmen. Und in dem Moment, wo ich dann in die Lehre kam und in der Woche dann eben die 15 Mark verdiente, bekam ich auch mein erstes Taschengeld. Und das hat sich dann gesteigert. So wie auch das Wochengeld sich steigerte, bekam ich dann eben auch ein entsprechendes Taschengeld. Das heißt, unser Vater, also mein Vater, hat uns 4 Kindern frühzeitig mit auf den Weg gegeben, mit Geld umzugehen. Er wurde also wollte uns den Wert des Geldes einfach vermitteln, nicht um uns zu reduzieren, sondern einfach um uns zu zeigen, wie man mit Geld umgehen kann. Und das hat uns praktisch auch bis ins in so Leben geprägt. Wir wussten also, mit Dingen umzugehen, die für andere vielleicht nicht so selbstverständlich waren. Und das war eben dann der Ausblick in meinen Lehrberuf als Putzer und Stuckateur.
Ich finde es zwar spannend, weil ihr habt das schon mir gestern schon mal erzählt. Ich musste euch schon bremsen, weil ich muss ja neugierig bleiben heute. Aber ihr habt schon ein bisschen was erzählt, dass ihr vorher jetzt zum Beispiel nicht durch Fahrbrief austragen, Zeitung austragen oder irgendwie sowas schon Geld verdient habt, weil das hat bei euch ja erst mit der Lehre angefangen. Das ist ja mittlerweile doch ein bisschen anders. Oder auch bei euren Kindern war das ja dann schon anders. Und am 15.04.1970 habt ihr euer Fliesenfachgeschäft in Eschweiler Berghardt gegründet. Und das, obwohl ihr damals schon zwei kleine Kinder hattet, Achim und meine Mama Iris. Wie kam es in dieser Situation zu dem Entschluss, euch selbstständig zu machen?
Die Dinge, die hatten sich ja bei mir so ergeben. Mein Ursprungswunsch, Fliesenleger zu werden, wurde damals einfach abgewehrt, weil eben die Möglichkeiten einer Lehre nicht bestand. So, und durch den Freund meines Vaters wurde ich dann eben Putz- und Stuckateur. Aber der Wille und auch die Begeisterung des Fliesenlegers hat mich nie verlassen. Und ich habe immer wieder versucht, auch zu Hause im Elternhaus Fliesen zu legen und habe dann auch später umgeschult, habe also den Putzer-Stuckateur-Beruf verlassen und habe dann angefangen als Fliesenleger Anwärter 11 Jahre im Betrieb in Eschweiler mich weiterzubilden und später nochmal in einem anderen Betrieb für 4 Jahre. Und irgendwann verspürte ich die Lust, mich zu qualifizieren, damit ich also meinen Beruf als Fliesenleger, erstens als Gesellenbrief und dann kam der Meisterbrief hinterher. Und da haben wir uns entschieden, gut, wir fahren nach Konstanz, weil uns das empfohlen wurde. Da ist die staatliche Schule an der Handwerkskammer Konstanz angeschlossen. Das heißt also, in kurzfristiger Weise konnte ich da also meine Qualifikation als Fliesenlegermeister erstellen. Das war der Ausgangspunkt. Und als ich dann nach Hause kam mit der Qualifikation, haben wir beide die Köpfe zusammengesteckt. Meine Frau hat ja die kaufmännische Qualifikation und so haben wir in Verbindung mit beiden Möglichkeiten den Entschluss gefasst, wir machen uns selbstständig und das wurde dann eben am 15.04.1970 wahr und wir haben uns sofort mit dem Betrieb identifiziert. Ich habe mit zwei früheren Gesellen angefangen, also wir waren zu dritt im Handwerk und meine Frau Helle hat die Buchhaltung geführt und ich habe die Angebote geschrieben, Rechnungen geschrieben, alles noch mit einem Handsystem auf einer Schreibmaschine. Damit haben wir begonnen und haben uns dann immer wieder weiter nach oben entwickelt. Aus 3 Mitarbeitern wurden 5, auf 5 wurden 7, dann wurden es 8, dann wurden es 9, irgendwann mehr. Und da haben wir gesagt, das ist einfach zu viel. Haben wir uns wieder reduziert auf 8 Mitarbeiter und haben ausgebildet. Von Anfang an also ausgebildet und waren froh und glücklich, dass Lehrlinge, die ausgebildet wurden, Gesellenbrief hatten, dass die bei uns blieben. Und das hat uns natürlich auch nach vorne gebracht. Aber in gemeinsamer Arbeit haben wir beide das auf die Beine gestellt. Mit Unterstützung auch unserer Eltern, also meiner Schwiegereltern, meinen Eltern, die haben uns mitbegleitet. Ja, und dann haben sie unseren Weg genommen.
Von Anfang an fest, dass ihr das auf jeden Fall zusammen macht, weil es gibt ja heutzutage auch ganz viele Paare, die zusammenarbeiten und sich dann vielleicht auch trennen wegen der Arbeit, weil es nicht mehr harmoniert oder so. Habt ihr dann von Anfang an gedacht, wir wollen das zusammen machen und das wird gut werden? Oder hattet ihr vielleicht auch Angst, okay, wenn wir als Paar zusammenarbeiten, was passiert dann?
Nein.
Sorgen diesbezüglich haben wir nie gehabt, weil es in Harmonie und Übereinstimmung abgelaufen ist. Und es gab noch schlimmere Zeiten, karge Zeiten. Die starken Winter haben uns natürlich auch in unserem Handwerk manchmal reduziert. Und aber das würde zu weit führen. Aber dann gab es später Schlechtwettergeld, sodass die Mitarbeiter nicht entlassen werden mussten. Und das hat sich natürlich heute alles zum Vorteil entwickelt. Und aber wir haben es im Grunde genommen bis zur Übergabe gut gemeistert.
Hast du denn, Oma, weil du hast ja Einzelhandelskauffrau gelernt?
Ich habe,
ne,
nach diesen drei Jahren, die ich abgebrochen habe im Modistinnenhandwerk, weil ich eine unmögliche Chefin hatte, konnte ich nicht mitleben. Bei uns herrschte Harmonie, Liebe und Harmonie, nettes Miteinander. Und das habe ich nicht ertragen. Also dann wäre ich krank geworden. Und mein Vater wollte mich sowieso nicht nach Westfalen gehen lassen, weil meine Tante da dieses Modistinnengeschäft hat und die suchte mich, weil ich da viel in Ferien gewesen bin. Nur heute, als ich Opa habe kennengelernt, war das Tabu. Also da ging nichts mehr. Und dann habe ich am 8. Juli 1953 im Glasporzellangeschäft Müller-Lenz auf der Dürener Straße angefangen, habe da war als erster Lehrling dreijährige Lehre gemacht. Ich war da Kind im Haus und habe den Beruf geliebt. Ich habe schönes Porzellan verkauft rundum in Eschweil, die Haute Folie, die kamen da kaufen. Also das war Liebe. Das war Liebe zum Detail. Und Glasporzellan ist ja Grundstoff einer Fliese. Das war artverwandt.
Kanntet ihr euch da schon, als du die Lehre da angefangen hast?
Nein.
Nee?
Nein.
Also war es ja gefühlt ein bisschen Schicksal, oder? Dass ihr euch gefunden habt. Und auch irgendwie Schicksal, dass du bei dem Modistinnenhandwerk nicht, ne, dass du dich nicht wohlgefühlt hast und was anderes gemacht hast, weil die Fähigkeiten, die ihr dann hattet zu dem Zeitpunkt, haben sich ja super ergänzt. Ja. Du kanntest das Kaufmännische, Opa war der Handwerker, ne? Also du hast wahrscheinlich das Geschäft ja auch sehr geführt, ne, und die Buchhaltung gemacht und Opa konnte sich sehr auf das Operative konzentrieren. Ja. Das ist ja das, was heutzutage, ne, wenn man sagt, man gründet zusammen, dann sagt man immer, man soll sich ergänzen, wenn man ein Gründerpaar ist.
Und wenn das nicht funktioniert, kann man den Betrieb an den Nagel hängen. Opa hatte ja den Betrieb, die Gesellen, der fuhr morgens 7 Uhr, 6:30 wurde gefrühstückt, 6 Uhr aufgestanden und dann ging's los. Ne? Da kamen die Gesellen in die Küche rein, das hat ja alles hier in unserem Hause stattgefunden, weil wir mit unserem Hochzeitstag am 18.10.1961 hier eingezogen sind.
Übrigens 18.10. auch Opas Geburtstag, ne?
Jawohl.
Und tatsächlich Janiks und mein Kennenlerntag. Da haben wir uns kennengelernt. Tolles Datum.
Und wie der Opa dann nach Hause kam, stand für mich fest, wir machen uns selbstständig. Also diesen Drang, sich selbstständig zu machen, hat wahrscheinlich schon lange in mir geschlummert. Ich weiß nicht warum, weil ich immer gerne nach Tante Josefa, nach Witten angefahren bin. Die hatte das Geschäft, da wurde ich mit involviert. Ich habe damit Hüte zusammengesteckt und so weiter. Aber nachher, wie Glasporzellan dazu kam und die Fliese besteht ja auch aus Keramik, das hatte ich ja alles in meinem dreijährigen Beruf erlernt. Ne? War für mich gar kein Problem. Und ich machte meinen Teil im Geschäft, verkaufte, was hier ablief, das lief meistens nach 20 Uhr ab. Dann konnten die Leute hier sich ihre Fliesen aussuchen, ihr Mosaik aussuchen. Wir hatten den Keller voller Fliesen und dann die Leute, die hierher kamen, die arbeiteten teilweise auswärts. Da kamen die Männer um 20 Uhr erst nach Hause. Da war für uns kein Problem, die Leute dann noch einzuladen, nach hier zu kommen. Die waren ja glücklich, dass sie arbeiten gehen konnten, wenn sie ein Häuschen bauen wollten oder wenn sie Veränderungen in einem Haus machen wollte, neues Badezimmer, Fensterbänke, Küche, neu, wie das denn so anfing. Ne? Da waren die froh, dass sie abends kommen konnten und dann noch beraten wurden. Und das war der Grundstock im Grunde genommen unserer Bekanntheit, groß Reklame? Okay.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil damals gab es ja kein Instagram, Facebook.
Nein, kein Telefon.
Kein Internet. Wie habt ihr Werbung für euch gemacht?
Also am Anfang zur Selbstständigkeit hatten wir auch kein Telefon. Und dank eines werten, liebevollen Nachbars, der uns sein Telefon zur Verfügung gestellt hat, dahin haben wir die Werbung so eingebunden, dass also die Rückantwort dann auf das Nachbartelefon kam. Und die waren so lieb und haben uns dann am Tag aufgeschrieben, wer angerufen hatte, und vermittelten uns das. Und ich fuhr dann dahin, habe Kontakt aufgenommen oder habe zurückgerufen, wenn eine Telefonnummer hinterlegt worden ist. Also es war bestimmt ein halbes Jahr, bevor wir überhaupt ein eigenes Telefon bekamen. Und das war auch eine ganz tolle Situation aus der gegenüberliegenden Nachbarschaft. Liebevolle Menschen, die sich angeboten haben, ihre Telefonnummer zur Verfügung zu stellen. Also wir haben noch Unterlagen, wo man das nachlesen kann. Und aber der Start ist gelungen und wir hatten dann im Ort die erste Baustelle. Und ich werde nie vergessen, wir fingen an und dann überreichte uns die Eigentümerin am übernächsten Tag ein Bargeld, gab dem in der Hand von 3000 D-Mark. Dann waren wir stolz, das erste Geld verdient zu haben in unserem Betrieb. Und da war auch das Ansinnen eines LKW, der sollte auch dann irgendwann mal angeschafft werden. Und da war mein Vater natürlich immer der Meinung, neu bleibt treu. Also wir haben dann als erstes Auto einen Hanomag Henschel LKW gehabt. Und dann haben wir das Lager aufgebaut, alles noch in dem laufenden Jahr 1970. Also wir haben auch unser privates Geld eingebracht. Und wir haben auch uns in vielen Dingen reduziert. Das muss man ganz klar sagen. Da war für uns große Urlaube überhaupt kein Thema. Es wurde einfach in den Beginn unserer Selbstständigkeit hineingesteckt mit Erfolg. Und ja, das war der Start, der uns dann eben zu unserem Ziel gebracht hat, dass die Übergabe dann irgendwann nach dem 25-jährigen Betriebsbestehen an unseren Sohn übertragen wurde, das wurde ja auch schon eingangs erwähnt.
Es gibt eine Folge für diejenigen, die sich gerade zuhören und Achim mal hören wollen. Es gibt eine Folge zum Thema Familienunternehmen. Ja. Die ist schon ein bisschen älter hier, aber da war Achim auch schon mal zu Gast und war auch eine tolle Folge.
Da war die Frage mit der Ausbildung. Es war für uns am Anfang auch direkt eine Inspiration da, Lehrlinge auszubilden. Das haben wir dann auch wirklich in vielen Abläufen gemacht. Und der Erfolg hat uns gekrönt, dass auch die Gesellen in der Regel mit kleinen Abweichungen bei uns geblieben sind. Das heißt, wir haben unsere eigenen Mitarbeiter durch die Lehre bis in den Gesellenbereich geführt. Damit war auch der Grundstock der Vergrößerung gegeben. Und wir konnten dann noch größere Angebote annehmen, größere Aufträge annehmen, die uns mit zwei oder drei Leuten nicht gegeben waren. Und damit hatten wir also auch Architekten, die uns dazu ermuntert haben, sie müssen Leute einstellen. Und das haben wir dann auch gemacht. Somit konnten wir auch dann schon größere Baustellen bedienen. Und natürlich wuchs die Arbeit und auch für die Buchhaltung, für die Buchführung. Wir haben dann viele Abende bis in die Nacht unten im Büro gesessen, haben wir ihre Buchhaltung und Korrespondenz gemacht. Ich meine Angebote erstellt, wie eben schon erwähnt, mit der Reiseschreibmaschine getippt und noch mit Tippex Korrektur wurde dann vorgenommen. Und ja, aber wir haben es dann zuerst eine elektrische Schreibmaschine und dann die zweite oder die dritte, die war mit Korrekturtaste versehen. Das war für mich natürlich eine unwahrscheinlich große Hilfe, dass man also die Korrektur nicht mehr wahrnehmen konnte. Und ja, und dann ging es dann also irgendwann rüber von uns in die Halberstraße 28.
Und habt ihr denn sehr viel Mundpropaganda dann gemacht?
Die größte Reklame war die Mundreklame. Ja, wir haben nicht große Anzeigen gestartet.
Von zufriedenen Kunden
wahrscheinlich. Wir hatten einen leuchtenden grünen LKW.
Stimmt, ja.
Der war einmalig hier in der Umgebung. Denn da hatte ich drauf bestanden, dass eine andere Farbe hier in die Umgebung reinkam. Und dann hatte mein Bruder mir noch oder uns noch das Logo gemacht für auf die Türe. Und dann hingen die Schilder an den Baustellen, ne, an den größeren Baustellen, wenn jetzt Fassaden gemacht wurden. Aber was uns eigentlich bekannt gemacht hat, würde ich sagen, dann kamen Leute, die hatten gespart und wollten dann Fensterbänke haben, eine Küche haben, ein neues Klöschen haben, dann ein neues Bad. Die blieben also Kunden. Klein fing es an und entwickelte sich zum Größeren weiter, bis nachher eine Fassade. Und dann vergesse ich nie, da war Schützenfest hier. Der Opa ist ja nun langjähriger Schützenbruder, war ja auch Brudermeister hier.
Für alle, die nicht wissen, was ein Brudermeister ist, der ist quasi in der Schützenbruderschaft der Oberboss.
So ungefähr, ne? Und sind wir heute noch bekannt. Und dann kommt dieser Kunde freitags nachmittags und bringt mir hier ins Haus 5000 Mark.
Oh Gott. Viel Geld.
Was tust du mit diesem Geld? Ich habe das überall versteckt. Die Bank war ja nicht mehr offen.
Kein Tresor da,
ne? Das hängt mir heute noch an. Und da habe ich gesagt, wofür sind Sie da nicht mit zur Bank gegangen? Da sagt er, ich wollte das Geld, was ich gespart habe, mal in Händen halten. So war es damals.
Schön. Ja.
Das Aber muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen.
Ja, das ist schon toll, weil viele, glaube ich, Unternehmen, die legen heute sehr viel Wert darauf, wie sie nach außen hin wirken oder wie sie im Internet auftreten und vergessen aber, dass es voll wichtig ist, die Kunden glücklich zu machen, die Mitarbeitenden glücklich zu machen.
Ja.
Zufriedene Kunden, die buchen dich erstens wieder und die empfehlen dich auch weiter.
Genau.
So, und das finde ich, habt ihr uns, also sowohl meiner Mama, die ist ja auch selbstständig, falls ihr die erste Folge noch nicht kennt von New Work Now, hört euch die auf jeden Fall mal an. Die legt da ja auch Wert drauf auf zufriedene Kundschaft, ich persönlich auch. Also das habt ihr uns ja auch so in die Wiege gelegt und das ist ja auch das, was euch ausmacht, ne? Also viele Menschen kennen euch ja auch hier in unserer Heimatstadt und das nicht ohne Grund, ne? Weil ihr sehr zuvorkommend seid, sehr euch bemüht, euch kümmert und immer nett seid und höflich und
Und vor allen Dingen dankbar.
Ja, genau.
Ja. Ja. Es war ja nicht so selbstverständlich, dass die Kunden zu uns kamen. Aber wenn die zu uns kamen, konnten wir ja auch Familien. Das muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen, dass die Männer Arbeit hatten, kriegten die Familien ja auch Wasser und Brot, wenn man so sagen will, ne?
Ja, das stimmt. Was waren denn in der ganzen Zeit so die Momente, wo ihr gerne dran zurückdenkt? Vielleicht ist auch was Witziges passiert oder was Prägendes passiert in der Zeit der Selbstständigkeit?
Ja, ich würde sagen, es gab Höhen und Tiefen und die Weiterentwicklung noch zu meiner Zeit war die, dass wir über das Finanzbauamt, damals, wenn man in diesem Kreis aufgenommen wurde, bekam man einen Hausmeistervertrag oder einen Vertrag, der so als Hausmeister, Handwerker diente. Und das hat sich weiterentwickelt. Und der schönste und größte Auftrag, den ich im Hinterkopf habe, war die Auftraggebung in Stolberg, die alte Hauptpost. Da fielen wertvolle Mosaike runter auf den Boden, auf den Gehweg. Und ich hatte damals einen guten Ansprechpartner beim Finanzbauamt und sagte, Herr Wind, wir müssen mal mit mir nach Stolberg fahren, denn da müssen wir reagieren. Schauen Sie sich das mal an und dann bin ich dahin. Ich kürze das jetzt mal ab und dann haben wir gesagt, das können wir von unten nicht bewerten, da muss ein Gerüst aufgebaut werden und siehe da, Also das war wirklich schon sehr, sehr kriminell. Da hat sich dann diese ganze Putz- und Tragfläche des alten Mosaiks abgelöst. Das mussten wir runterholen und bekamen dann einen Neuauftrag. Diese neue, der deutsche Adler war das und noch ein anderer Adler, ich komme nicht im Moment auf den Namen. Das war ein Warenwert von 65.000 D-Mark.
Wahnsinn.
Und das ist beauftragt worden. Wir haben dann einen entsprechenden Schriftverkehr miteinander geführt. Es wurde ja vertraglich festgelegt. Und als das Mosaik dann hier ankam, da war also unten der Betrieb bei Achim schon da. Dann haben wir den Mosaikbelag, den neuen, auslegen müssen. Dann wurde der begutachtet, bevor der dann in Stolberg wieder eingebaut wurde. Das war einer der größten Aufträge, die wir bekommen haben und hat uns auch unwahrscheinlich viel Sympathie und das wurde auch im Handwerkerkreis überall bekannt, dass wir den Auftrag bekommen haben. Das war für uns die schönste Herausforderung eines Auftrages mit einer Mosaikarbeit, die, muss ich sagen, die wurde bei Filler und Boch in Mettlach hergestellt und wenn also die Blätter der Bäume dann verschwinden, kann man die heute auch noch sehr schön einsehen und da war also für mich der größte Höhepunkt, den wir hatten als Auftrag, den auszufüllen.
Was ich noch weiß, so als Kind, dass ihr sehr, sehr viel Wert gelegt habt darauf, dass es euren Mitarbeitenden gut geht und auch, ne, wenn die mal private Herausforderungen hatten, dass ihr da unterstützt habt oder dass ihr gesagt habt, ja, kommt mal in der Küche vorbei und dann quatscht mal ein bisschen drüber, wir finden bestimmt eine gute Lösung. Wie habt ihr denn so, ihr habt ja auch Weihnachtsfeiern gemacht zum Beispiel, ne? Wie habt ihr denn sichergestellt, dass sich die Mitarbeitenden wohlfühlen und dass die Zusammenarbeit schön ist?
A, für eine gute Bezahlung. Ich habe immer gegen den Trend immer Tariflohn bezahlt. Und dadurch hatten wir gute, sehr gute Mitarbeiter. Sonst hätten wir diese Aufträge ja gar nicht ableisten können. Also immer sehr, sehr gute Mitarbeiter und wurden auch dementsprechend gut bezahlt. Und die andere Geschichte kann meine Frau erzählen. Ja, mit den Weihnachtsfeiern, die wurden schön vorbereitet. Jeder bekam sein Geschenk und das wurde dann auch liebevoll von ihr vorbereitet und wir haben dann uns immer wieder entsprechend dann auch unterschiedlich getroffen und gefeiert. Ja.
Ja, die erste Weihnachtsfeier nach Feierabend, 23.12., ne, war bei uns in der Küche. Die kamen alle morgens in das Büro, ist im Keller, da kamen die in die Küche rein, das war so selbstverständlich. Ne? Und dann hatte ich den Tisch gedeckt, Plätzchen da drauf. Und später sind wir natürlich in die Gastwirtschaft gegangen. Ja, und immer irgendwie, da gab es damals ein schönes Album, da gab es eine Dokumentenmappe und das obligatorische, das war ja vorgeschriebene Weihnachtsgeld, ne? Alles nach Tarif.
Wenn jetzt zum Beispiel die Mitarbeitenden irgendwie Probleme hatten, die hatten ja immer das Gefühl, sie können zu euch kommen.
Haben sie.
Wieso hatten sie das? Weil das ist so ein Thema, was gerade ganz viele in der Arbeitswelt umtreibt. Das nennt sich mittlerweile psychologische Sicherheit. Das heißt, dass man offen über Fehler sprechen kann, dass man sagen kann, ich weiß Sachen nicht oder dass man mit Problemen auf die Führungskraft zugehen kann. Das habt ihr ja damals schon sehr gut gelebt, wenn sie das Gefühl hatten, sie können jederzeit zu euch kommen. Was glaubst du, Oma, war dafür entscheidend?
Den Umgang miteinander. Das war ein gleichgestellter Mensch. Heute werden die Angestellten, habe ich manchmal das Gefühl, so wie ein Mülleimer behandelt.
Ja.
Und das geht nicht. Ich habe die ja nötig. Ich kann nicht eine Fassade alleine machen. Ne? Als Fliesenleger, wir haben viele Fassaden gemacht, die kann ich nicht alleine machen. Da brauche ich Leute zu. Also sind die doch denn gleichwertig wie ich auch. Warum bin ich was Extras? Nur weil ich ein Geschäft führe. Manchmal ist es auch umgekehrt nicht so schön gewesen. Aber das lassen wir lieber außen vor. Eins kann ich erzähle ich immer wieder gerne. Wir hatten einen ganz tollen, oder ja, hatten ganz tollen Mitarbeiter, er lebt noch. Und der war manchmal kratzbürstig.
Ich weiß, wer es ist.
Du weißt, wer es ist. Ich sage aber jetzt keinen Namen.
Nein, 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 alles gut.
Weißt du, wie der mich heute begrüßt? Hallo Mutter.
Oh.
Und der ist 3 Jahre jünger wie ich.
Krass.
Also der trägt heute noch die alte Weste, die Firmenweste, stolz. Der hat bei uns auf der Küchenbank gesessen. Eine gepolsterte Küchenbank. Hört sich ja, wir sahen halt die Bank dazu. Und da kam die Iris dazu. Da war die vielleicht 7, 6,
jünger
noch, 5, 6 Jahre. Krabbelte auf die Bank, setzte sich neben ihn und bewunderte seinen Tirolerhut mit allen Wappen. Schön, hat sie gesagt, schön. Dann nimmt er den Hut ab und gibt ihr eine Nadel.
Wappen.
Dann habe ich das seiner Frau mal erzählt. Wir haben auch silberne Betriebsjubiläum, haben wir unten an so einer kleinen Bar oder Silvester, wenn sie dann zum Jahresende von ein paar Jahren haben, die auch noch von Achimsinn rübergekommen, wenn Oma dann eine Suppe gemacht hat, eine leckere Suppe oder so. Ja, und dann hatte ich das mal seiner Frau erzählt und da sagt sie, das gibt es nicht, Frau Winden. Doch, sagst, das gibt es wohl, das hat ihr Mann gemacht. Da sagt er, da muss der ein ganz tolles Verhältnis zu ihnen gehabt haben. Und das hat er auch. Wenn wir uns heute begegnen, dann umarmen wir uns, grüßen wir uns. Und dann sagt er immer, war Mutter, du hättest mich ja damals am liebsten zum Teufel gewünscht. Ja, sagst, das hätte ich auch. Wir haben uns aber nie geduzt, wir haben uns gesiezt. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man eine gewisse Distanz hat.
Ja, das hat Mama mir auch mal gesagt, dass sie schon am Anfang sehr viel Wert darauf gelegt hat, zu siezen, weil
ja.
Das ist ja überall so. Klar, dieses Siezen wird immer weniger und dieses Duzen wird immer selbstverständlicher. Aber wenn du dich siehst, dann hast du eine gewisse Distanz und eine Person, die du siehst, behandelst du eher mit Respekt.
Ja. Ja.
Als eine Person, die du duzt. Nicht, dass du eine Person, die du duzt, nicht mit Respekt behandelst, das meine ich nicht, aber einer Person,
nein, nein.
Ne, so sagst du mal schneller, du Trottel oder irgendwie ja, sowas, würdest du genau. Zu einer Person nicht sagen, die du
nein,
siehst.
Nein.
So, also ich glaube, ja, Wertschätzung, ne, ist auch ganz entscheidend.
Es soll jetzt nicht nur schöne Sachen gegeben haben, wir haben auch viel, viel Ärger gehabt.
Was war so der größte Ärger, wo ihr sagt, oh,
ja, wenn man uns nicht akzeptiert hat, wenn alles ausgemessen wurde und es alles schabloniert wurde, das könntest du ja am besten sagen, und man kommt dann mit den Materialien hin, die stimmen hundertprozentig und der Kunde sieht, nein, das gefällt mir nicht. Mhm. Er hat es aber ausgesucht, ne? Und wenn man Naturmaterialien hat, zum Beispiel Marmorbänke, gleich welcher Art, die haben halt die Maserung der Natur. Da muss man sich vorher mit auseinandersetzen. Ich bestelle das zwar so, wie das Muster es zeigt, sage aber, das kann anders sein, weil es ja naturgewachsene Steine sind, ne?
Wie seht ihr das denn? Du hast eben gesagt, Oma Angestellte, hast du das Gefühl, werden heute so ein bisschen wie Mülleimer behandelt. Opa und Oma, also ihr beide, wie findet ihr, hat sich jetzt der Umgang in der Arbeitswelt miteinander verändert? Also ihr seid ja nicht mehr in der Arbeitswelt, aber ihr kriegt es ja mit von euren Kindern, vielleicht auch Enkelkindern, ne? Wie hat sich das verändert in all der Zeit?
Also in der Gegenüberstellung unserer Zeit, und jetzt mache ich den Sprung auf den Betrieb, den heute unser Sohn führt, bleiben wir ja nur mal bei der Ausbildung. Da hat sich das Ausbildungsverhältnis ja in einer Form so total verändert, während früher die Lehrlinge überwiegend mit einem Tag Berufsschule immer dem Betrieb zugewandt waren, wurden ja dann aus der jüngeren Zeit in Simmerath der überbetriebliche Ausbildungsbereich aufgebaut. Das bedeutete, die Lehrlinge waren nicht mehr überwiegend im Betrieb, sondern die gingen fremd in Simmerath in die überbetriebliche Ausbildung und waren also nicht mehr verfügbar. Das war damals eine Schnittstelle, die uns natürlich einfach aus der Landesregierung oder aus dem Bund oder aus der Grashandwerkerschaft, wo auch immer es herkam, einfach vor die Nase gestellt wurde. Und dann als der Achim, unser Sohn, der musste auch nach Simmerath, da war auch dann dementsprechend ein Internat, so ungefähr ein Internat aufgebaut. Die konnten also in den ersten Wochen, Monaten da oben leben und wohnen. Achim hat aber das abgelehnt. Er kaufte sich ein Moped und fuhr jeden Tag hin und zurück. War also nach wie vor Heimschläfer. So, aber der Negativfaktor ist der, Bezug nehmen in der Ausbildung, dass die entweder nicht erscheinen, die Lehre beliebig abbrechen, manchmal im ersten, manchmal im zweiten, manchmal im dritten Lehrjahr, obschon die heute ein gutes Geld verdienen. Wenn ich also bedenke, ein Lehrling im Fliesenlehrhandwerk, der hat 1300 Euro im Monat, dann ist das ja schon ein Leckerli im Handwerk. Aber trotzdem gibt es immer wieder mehr Abbrecher, die die Lehre einfach abbrechen und haben keinen Bock mehr. Und das ist natürlich für unsere Generation im Moment ein Schock, nicht begreifbar. Und da kämpfen die heutigen Selbstständigen in allen Bereichen, im gesamten Bauhauptgewerbe, ausnehmlich im Bauhauptgewerbe, Tiefbau, all die Dinge, die also mit Handwerk und Kraft und auch Wettungsbeständigkeit vorausgesetzt sind, immer mehr zunimmt. Und da sehe ich eine große Gefahr, dass hier die Ausbildung weitgehend auf der Strecke stehen bleibt.
Ja, es ist ja gerade das Problem, dass viele Betriebe keine Handwerker und keine Handwerkerinnen mehr finden. Was glaubt ihr, würde das attraktiver machen, den Job als Handwerker oder Handwerkerin?
Also von der Bezahlung her würde ich sagen, kann es nicht dran scheitern, weil die Verdienstmöglichkeiten im ersten, zweiten, dritten Lehrjahr ist also immens angepasst worden. Ich denke mir, das hat auch etwas mit dem Gesellschaft, mit der gesellschaftlichen Veränderung zu tun. Es wird ja heute schon laut darüber nachgedacht, in vielen Schulen wird das ja heute schon betrieben. Die nehmen also die Handys aus der Schule raus während des Unterrichts. Und so ist das ja auch in Simmerath. Und ich kann mich also, einmal bin ich mit unserem Sohn nach Simmerath zu einer Versammlung eingeladen worden. Ich bin gerne mit dahin gefahren, habe das mal in eigenem Augenschein nehmen können. Und da wurde uns dann auch erzählt, dass die, wenn die im ersten Lehrjahr, im zweiten Lehrjahr oben im Internat sind, dann machen die Leute in Simmerath ihre Türen und Pforten zu, weil die treiben da oben ihr Unwesen. Das sind alle so alle Dinge, die im Grunde genommen nicht mehr zum Handwerk passen. Und dieses schlechte Image trägt sich natürlich dann auch überall nieder, wird natürlich auch in den Medien dann heute breit getreten, da wird gelesen, da wird vermittelt, steht in allen Zeitungen, in der Handwerkszeitung, überall stehen diese Dinge drin. Gut, man darf nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenige machen dann natürlich das Image des Handwerks auch, bringe das etwas zu Schaden. Und das bedauere ich sehr. Was? Und ich ziehe heute den Hut für jeden, gleich in welcher Form, gleich in welcher Ausbildungsweise, ich ziehe den Hut vor allen Menschen, die den Mut haben, sich selbstständig zu machen.
Ja, das auf jeden Fall, weil es ist gar nicht einfach.
Und für mich bleibt immer noch, Handwerk hat goldenen Boden.
Werden wir immer brauchen.
Brauchen wir immer. Fängt an mit einem Knopf annähen.
Ja.
Ne? Bezahle ich 1 Euro oder 2 Euro in der Näherei. Warum? Und das ist ein Grundstock. Oder Zigaretten rauchen, ist das Gleiche. Gehe ich mal einfach mal eine Zigarette nicht rauchen oder mich einstellen, ich rauche nicht mehr. Die sagen alle, ja, das kann ich nicht. Man kann das. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir mussten das doch auch.
Absolut. Was glaubt ihr denn, würde der Arbeitsmoral von heute, vielleicht auch den jungen Leuten, also gut tun? Also das Ding ist, viele sagen ja, die jungen Leute wollen nicht mehr arbeiten, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen. Da, wie du sagst, Opa, du kannst nicht alle auf einen Kamm scheren. Was ich aber auch finde, ist, dass die Arbeitsmoral sich schon etwas verändert hat, dass man vielleicht doch anders arbeitet heute, vielleicht auch mehr den Fokus auf die Gesundheit legt, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber trotzdem manchmal die harte Arbeit vergisst. Das ist so meine Perspektive. Was denkt ihr, Oma?
Ohne Fleiß kein Preis. Ich mache mir die Hände überall schmutzig. Ich gehe heute noch in den Garten. Ich putze auch heute noch, obwohl mir die Knochen wehtun.
Ja.
Aber ich krieg ja keine Leute, die diese Arbeiten ausführen. Mit 48 Jahren habe ich erst eine Haushaltshilfe für 2 Tage in der Woche bekommen. Ich glaube, die käme heute noch, wenn sie nicht verstorben ist. Die hat dann aufgehört aus persönlichen Gründen, weil der Mann die Stelle verloren hat. Da musste sie voll arbeiten gehen. Konnte ich ihr nicht bieten. Aber die vermisse ich heute noch. Da spreche ich sehr von. Wir hatten ein super Verhältnis. Ne? Es liegt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eine kritische Frau. Sauber, ordentlich. Und das fehlt den meisten. Wird alles, wir haben Mieter, teilweise, okay, die wollen alle eine schöne Wohnung haben. Wir machen ihnen eine schöne Wohnung. Aber ich wünsche dir nicht manchmal, wenn sie denn ausziehen, wie sie sie verlassen.
War das früher anders?
Nein, nee. Das hat es immer gegeben. Das hat es immer gegeben.
Und seit 1995 hat ja dann euer Sohn Achim das Fliesenfachgeschäft übernommen und ihr habt dann noch bedingt mitgearbeitet. Wie war es denn für euch, das Unternehmen der nächsten Generation zu übergeben?
Die Sache ist gereift, auch in Verbindung, da muss man jetzt sagen, immer in Verbindung mit unserer damaligen oder jetzigen Steuerberaterin. Wie machen wir eine Schnittstelle, die den Fortbestand des Betriebes sichert, und wie können wir das organisieren, zwei Kinder, dass wir also hier immer auf der Gleichhaltigkeit tangieren. Und da wurde eben dann miteinander, da haben wir also auch lange drüber gesprochen und immer wieder überlegt, wenn wir das machen, machen wir natürlich dann auch Nägel mit Köpfen. Den Betrieb haben wir notariell überschrieben. Nicht mit leeren Versprechungen, sondern notariell überschrieben. Einerseits, dass der Betrieb weiter Bestand hatte, und B, um den Ausgleich zu finden, wurde dann eine Immobilie an unsere Tochter übertragen. Alles notariell. Und das war auch eine gute Entscheidung, denke ich mir, weil meine Frau ist noch eine kurze Zeit mit im Betrieb gewesen. Ich war noch 3 Jahre im Büro.
Nee, 95 haben wir übergeben. Ja, und 2000 kriegte ich Rente. Ab 2000 kriegte ich die Rente. Und da bin ich noch 2 Jahre so Schlenker mitgemacht. Mittlerweile hatte der Achim ja dann auch einen Mitarbeiter im Büro. Und du hast noch ein bisschen länger...
Ich habe noch meinen eigenen Schreibtisch hier, habe mit Rechenmaschine und Telefon und so weiter. Und dann habe ich mich dann noch irgendwann zurückgezogen. Und das hat sich dann auch so ergeben, gut, dass wir ja Haus an Haus wohnen und der Betrieb weiterlief, das Lager hier oben Bestandteil hielt. So hatten wir also eine Kommunikation immer wieder mal miteinander.
Mit den Mitarbeitern. Ja,
und heute...
Aber grundsätzlich haben wir uns da nicht mehr reingemischt.
Nach den Jahren der Übernahme
schafft man das nicht.
Unser Sohn auch dieselbe Einstellung behalten, also Lehrlinge weiter auszubilden. Ja. Wie eben schon erwähnt, teils nicht so mit diesen Erfolgen, wie wir das verzeichnen durften. Und aber der hat genau die Linie beibehalten. Grundsätzlich, wir machen alles, wir kommen doch für Kleinigkeiten, wir machen doch große Sachen. Und das prägt uns auch bis heute. Auch Kleinigkeiten ergeben sich eine Kundschaft, entwickeln sich eine gesunde Kundschaft. Ne? Mit Kleinigkeiten hat man sich hochgearbeitet. Und das ist auch der Stil, den wir heute mitverfolgen können. Und ja, deswegen sind wir glücklich, dass wir damals die Entscheidung so gemeinsam getroffen haben. Ja. Und wir haben dann auch gesagt, das sind jetzt die Entscheidungen, die obliegen uns nicht mehr. Beraten ja, fragen ja. Gut, manche Dinge hat man dann auch schon mal versucht zu kritisieren, anzumerken. Aber dann, meine werte Frau sagte dann, du hast einmal abgegeben, dann musst du eben das andere auch akzeptieren. Ja gut, das ist eben im Leben so. Man denkt mal quer, mal hin und her. Aber im Grunde genommen sind wir mit den Entscheidungen zufrieden.
Unterschreibt keinen Wechsel.
Nein, schreibe hin und schreibe her. Aber schreibe niemals quer. Das hat uns damals schon...
Wie geht das? Sag nochmal.
In der Meisterschule in Konstanz, dann hatten wir auch sehr gute Dozenten. Und wir hatten dann auch in der Buchhaltung einen sehr, sehr netten, feinen, kompetenten Lehrer. Und der hat immer uns eingeprägt, schreibe hin und schreibe her, aber schreibe niemals quer, also keine Wechsel unterschreiben.
Ja.
Das hat er uns also eingeprägt und das haben wir auch nie gemacht.
Nein. Habt ihr noch so Sprüche, die euch das Leben so begleitet haben?
Das sind Dinge, die dann aber im Gespräch nochmal in Erinnerung gerufen werden. Und wie gesagt, durch das war ja die Zeit in Konstanz waren. Es war eben eine staatliche Schule mit qualifizierten Dozenten. Und da musste man sich wirklich auf die Hinterbeine stellen, um dann auch zu bestehen. Ich war ja damals schon eine mit den Ältesten. Wir waren also mit Schluss 20 Kollegen, wo wir damals die Ausbildung bekamen. Und das sind also Sprüche, die uns noch heute begleiten. Viele haben Wechsel unterschrieben und hingen dann nachher am Fliegenfänger.
Mhm.
So, das sind, ja.
Wie habt ihr denn jetzt damals sichergestellt, weil ihr wart ja selbstständig, aber ihr wart auch engagiert in zum Beispiel dem Schützenverein oder habt ja dann auch Familie, ne, irgendwann Enkelkinder bekommen. Wie habt ihr, würde man das nennen, Work-Life-Balance, also eine Balance zwischen Arbeit und Leben hinbekommen? Wie habt ihr da feste Arbeitszeiten euch gesetzt oder wie war das, Oma?
Also wenn deine Mutter gekommen ist und sagte, oh, die ist krank, wenn der Achim gekommen ist morgens und hat gesagt, Peter ist krank, Lena ist krank. Die haben hier bei mir oder Tessa, Enkelkinder haben wir ja alle vier Jahre eins gekriegt. Das war der Traum von Oma. Die Kleinen.
Und dann habt ihr dann alles stehen und liegen lassen?
Alles oder du stehen, dann? Ja. Also die waren mit das wieder gesund.
Also war für dich immer klar, Familie vor Arbeit?
Familie hat für mich an erster Stelle gestanden. Ich habe auch bin auch nicht in irgendeinen Verein gewesen, was mir heute manchmal leid tut. Ich habe zwar vielen geholfen. Ich habe in der Kirche 10 Jahre nur eine Blumen gemacht, weil es mir damals nicht gefällt. Und wenn einem was nicht gefällt, sollte man es machen.
Ja.
Aber das war, ich habe 11 Jahre meine Eltern gepflegt bis zu ihrem Ableben. Meine Mutter hatte Parkinson und wer einen Parkinson-Menschen pflegt, der war, und da gab es keine Pflegeeinrichtung. Das fing damals erst an, das sind ja 30 Jahre her, mehr wie 30 Jahre. Ich habe ja 30 Jahre schon das Doppelgrab von Schwiegereltern gepflegt, ein Doppelgrab von meinen Eltern und die sind dieses Jahr weg. Das habe ich alles geschafft. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe.
Wahnsinn, ne? Wenn man manchmal
guckt. Ja, also wirklich. Oder Bilder eingeklebt. Ich habe dir eben ein Album gezeigt, wo du so klein warst. Ja. Ne? Ich bin jetzt 5 Jahre hinterher, muss ich noch einkleben. Ich habe immer gerne fotografiert, dokumentiert. Ich habe oben 40 Alben stehen. Also es ist ein Traum, wenn du da reinguckst. Ne? Vom Leben, von was das Leben so bringt. Wir haben auch schöne Touren gemacht. In unseren Ferien. Da gab es allerdings nur Bauferien. Und was eigentlich für mich noch mehr gezählt hat, Opa hat eben gesagt, wir haben 20 Kollegen hatte er. Wie viel hatten die Meisterprüfung mit dir bestanden?
17, und weil der Tag auf den Freitag, den 13. fiel. Also ich habe es nicht glauben wollen, aber die haben an die Zahl Freitag, den 13. sind die, also bei der theoretischen Prüfung, praktisch haben wir alle bestanden. Aber die sind an dem Freitag, dem 13. sind drei Kollegen aus einer Psyche heraus theoretisch gescheitert. Die konnten in einem halben Jahr die theoretische Prüfung nochmal nachholen. Die haben dann noch bestanden, aber ich habe nie im Leben gedacht, dass ein Mensch so sich von einem Datum inspirieren lässt. Aber es war so.
Ja.
Und ja, aber nochmal auf die Frage: Wir haben uns, auch schon meine Frau in keinem Verein war, und aber wir haben 1964 hier in unserem Haus, in unserem Waschküchenkeller, den Kegelclub ohne Namen, 1964 gegründet. Wir waren also 10 Ehepaare. Und 10 Ehepaare haben bald 53 Jahre haben wir miteinander gekegelt, einmal im Monat. Und das war auch ein Bestandteil
unserer Freizeit.
Unserer Freizeit. Hat uns viel Freude gemacht. Wir haben viel erlebt. Alle 5 Jahre wurde eine Woche, fuhren wir weg. Oder es war Schützenfest, oder es war Maiball. Dann haben wir uns auch auf einem Maiball in der Jugend hier im Pfarrsaal kennengelernt. Obschon wir beide im Ort wohnten, kannten uns aber vorher nicht. So, so hat sich das ergeben. Und wir haben dann auch in unserer Freizeit trotz allem Arbeiten und Weiterstreben unsere Fröhlichkeit und unsere Freude am Feiern nie verloren.
Wie alt wart ihr, als ihr euch kennengelernt habt?
Ja.
Ich war 19, du warst 20.
Ich war 21.
Dann war ich 20.
So, also wir haben genau auf
9 Monate auseinander.
Genau. Ja,
ja.
Ja. Wir beide, wir sind jetzt beide 87. Also.
Ja.
90 wollen wir erreichen, ne?
Wenn nächstes Jahr. Wenn uns das Glück holt ist, dann haben wir nichts dagegen.
Ich wollte ja aber noch was anderes sagen.
Sag gerne.
Ja. Am 13. März 1970 kommt der Opa nachts nach Hause, kommt in den Flur rein. Ich wusste es nicht. Wir hatten zwar telefoniert, dann ging ich rüber bei Maus telefonieren oder Kleinjahr. Da war ein Geschäft, die hatten Milch und Butter. Und da konnte man auch telefonieren. Das war es, wo wir Kontakt hatten, oder Briefe schreiben, ne? So.
Weil Opa in der Meisterschule war.
Wieder in der Meisterschule. Ja. Und wieder nach Hause kam und was machen wir jetzt?
Ja, ich bin in der Nacht nach Hause gefahren. Wo wir die Prüfung gemacht haben, da bin ich in der Nacht noch, da gab es keine durchführende Autobahn, da ging das über Land.
Da gab es auch kein Navi.
Ja, kein Navi und nichts. Aber ich bin in der Nacht nach Hause gefahren und kam dann hier an. Ja, da war die Freude natürlich groß.
Spaß, ne?
Die Kinder waren noch klein.
Papa war ja da, ne? War ja was ganz anderes.
Ja,
es war schön.
Ja,
also war schon eine harte Zeit.
Ja.
Aber ist egal. Das gehört einfach mit dazu. Es gehört Gutes, Schlechtes, Hohes und Tiefes dazu. Das gehört zum Leben. Und für uns war es immer, wir haben eigentlich nach dem Wahlspruch vom Heiligen Benedikt gelebt, bete und arbeite.
Mhm.
Und das ist wichtig.
Hat euch der Glaube an Gott da auch immer unterstützt?
Der hat uns immer unterstützt.
Ja.
Was jetzt passiert, können wir beide nicht begreifen. Aber ich glaube, die Laien müssten jetzt, die christlichen Menschen, die müssten eigentlich jetzt aufstehen und sagen, wir schaffen das.
Ja, was gerade in der Welt passiert, das geht ja auch nicht an euch vorbei.
Ja.
Habt ihr jetzt so aus eurer Perspektive, du hast ja auch eben eingangs gesagt, du bist Kriegskind oder ihr beide ja auch. Habt ihr da irgendeinen Appell für die Leute, die zuhören, was man tun kann?
Geradlinig sein, ehrlich sein, probier es mal aus, wenn du lügst. Du kannst keinem in die Augen gucken. Und das können die meisten nicht mehr. Mhm. Einen gerade in die Augen gucken. Dann haben die doch was auf dem Gewissen. Aber ich wollte noch etwas sagen, was auch eine schöne begleitende Zeit ist und auch manchmal nachdenklich war. 1970 machte Opa den Meister, kam nach Hause und am 16. Dezember 1970 fuhren wir beide mit dem Zug nach Konstanz, um da den handgeschriebenen Meisterbrief in Empfang zu nehmen. Und dann haben wir alle Kollegen getroffen.
Das war im Konzilhaus am Bodensee. Da wurde uns der handgearbeitete Meisterbrief übertragen.
Wurdet ihr alle aufgerufen, dann musstet ihr nach vorne kommen. Also das war ein bewegender Moment. Und dann haben wir gesagt, ist das es? Ihr seid jetzt ein halbes Jahr zusammengeblieben.
Also du meinst jetzt mit dem Meisterschultreffen. War auch eine Institution, die sich einfach so entwickelt hat. Da war bei der Losprechungsfeier, da war der damalige Klassensprecher aus Friedrichshafen, Harry Wilhelm, der sagte dann, war es das jetzt oder machen wir was daraus? Na? So, und da kam der Gedanke, wir treffen uns, fester Termin, immer 14 Tage vor Ostern. Und jeder Meisterkollege, einmal Nord, einmal Süd, muss das organisieren. Und das hat uns in den alten Bundesländern so geprägt. Wir waren also im Grunde genommen in allen Bundesländern, wo Meisterschulkollegen vertreten waren, auch mal zum Klassentreffen. Und dreimal waren die bei uns in Eschweiler.
Vier.
Die wir dann organisiert haben.
Ja.
So, und somit haben wir also auch Land und Leute kennengelernt. Und vor allen Dingen, wir nahmen die Kinder mit. Wir waren nachher eine sehr große Familie, die sich dann auch immer in Hotels, musste dann die Zimmer buchen. Und da wurde vorher ein entsprechendes Schreiben auf den Weg gebracht mit einer Rückmeldung, verbindliche Anmeldung. Und wir haben wirklich schöne Erinnerungen an diese Meisterschulklassentreffen.
Da war der Zusammenhalt unheimlich groß, aber da waren welche, die wollten sich präsentieren. Und wir kamen 11 Jahre mit unserem F12 DKW, kamen wir angefahren. Und wenn wir den fortfuhren und die kamen da mit ihren schweren Autos an, sei es BMW, sei es Ford, sei es Audi, sei es Mercedes, da habe ich zu Opa gesagt, wir können nicht selbstständig sein. Die machen da wahrscheinlich. Die waren nachher alle weg vom Fenster. Also haben die in Dinge Geld gesteckt, die ganz schnell vergänglich sind.
Ja. Das ist auch mit Geld umgehen, als Person, die selbstständig ist, aber auch als Person, die angestellt ist, ist schon sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Ne?
Ja.
Und jetzt nicht einfach alles aus dem Fenster werfen und auch, ne, habt ihr auch vermittelt, am liebsten Dinge kaufen, die man sich auch leisten kann und nicht Kredite für irgendwas aufnehmen.
Ja.
Zum Beispiel für ein Sofa einen Kredit aufnehmen oder so.
Nein,
absoluter Quatsch.
Quatsch.
Habt ihr auch immer schon
wir
vermittelt.
Haben selbst so lange gewartet, bis wir Geld zum Auto, fürs Auto zusammen hatten.
Ich war ein starker Raucher. Und bei dem ersten Urlaub im Sauerland habe ich am ersten Urlaubstag gedacht, wenn es wirklich bei mir am Nikotin liegt, dann höre ich ab sofort auf zu rauchen. Und mit dem Tag habe ich nie mehr geraucht. Und da war der Punkt, wo dann das mit dem Mercedes ins Spiel kam.
Ja, da war der Mercedes noch ja nicht.
Nee, aber da war der Ursprung. Ich rauchte ja nicht mehr.
Da so, habe ich gedacht, wenn der jetzt nicht mehr raucht, und habe das mal zusammengerechnet, 300 Mark waren das damals. Dann tust du die 300 Mark auf ein, man konnte ja da noch schön sparen und man kriegte ja auch noch Zinsen da drauf. Und dann habe ich einen Sparvertrag gemacht und der war fällig
ich nicht mehr.
Jedenfalls nach 30 Jahren. Und da waren das 67.000 Mark.
Boah.
So.
Muss man ja vorstellen, das ist ja heute noch teurer.
Eben,
alles.
Ja. Und dann habe ich gesagt, wir haben immer Audi gefahren, weil wir einen guten Kunden, Autohändler, der hatte Audi, verkaufte Audis, dem waren wir treu, der war uns treu, da haben wir alles gemacht. Und dann gab es nicht mehr. Und dann sind wir auf Tonsuche, weil uns dreimal jemand in unseren Audi eingefahren war. Ich fühlte mich da nicht mehr sicher. Und da habe ich gedacht, der Vertrag ist fällig, da können wir uns da auch ein Auto von kaufen. Und dann sind wir nach Eschweiler gegangen, bei Zittelreit, und da war ein wunderbarer Verkäufer, der Herr Weber. Und dann er hat mit Sicherheit gedacht, was wollen die hier, die kleinen Leute.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Und dann habe ich gesagt, das Auto würde mir gefallen. Ja, der kostet aber. Ja, sag ich, dann machen Sie uns mal ein Angebot. Dann haben wir den gekauft.
Schön.
Nur vom, ich meine 30 Jahre, aber das habe ich angefangen. Ich hatte unser Kegelclub, die rauchten alle. Mensch, da wirst du angesteckt. Raucht doch eine mit, raucht doch eine mit. Dann zündet man sich eine Zigarette an, simpel, blöd, dumm, was ist der Mensch dumm, habe ich gedacht. Da hast du da die Zigarette und die ist halb verglüht, weggeworfen. Kostet die Zigarette 10 Pfennig.
Ja, ja, stimmt. Aber eine sehr schöne Geschichte, die haben wir jetzt einmal hier verewigt. Vielen, vielen Dank dafür. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Und ich möchte euch noch zwei Fragen stellen. Die erste lautet, welche Tipps würdet ihr Gründerinnen und Gründern mitgeben, die ihr euch damals gewünscht hättet?
Ich habe ja eben gesagt, jeder Mann, jede Frau, die sich heute selbstständig macht, gleich in welcher Form, ob jetzt in Garderobe oder im Handwerk oder wo auch immer er Inspirationen sieht, da ziehe ich den Hut vor, weil die Voraussetzungen sind ja heute noch unwahrscheinlich schwieriger geworden mit allen Gesetzgebungen und Verordnungen, wie wir das noch erlebt haben. Da ging das alles ein bisschen einfacher. Ich finde, man übertreibt es heute in der Form einer entsprechenden Aussage von vielen Politikern immer wieder in den Mund genommen. Entbürokratisieren, wenn es dann mal umgesetzt würde, würde vielen, vielen Selbstständigen vielleicht auch die Luft zum Atmen geben, aber es wird anstatt weniger immer mehr. Ich würde mir wünschen, die würden diese Entbürokratisierung wirklich mal 1:1 umsetzen, damit auch überhaupt das Handwerk, die Industrie, alle Formen, die uns alle über Wasser hält, auch mal wahrnehmen würden und setzen mal Dinge um. Aber ich sehe da im Moment keine Perspektive. Und deswegen, wie gesagt, es ist schon eine Herausforderung. Wir erleben es ja auch in unserer Heimatstadt Eschweiler. Es werden mehr Betriebe oder Mitarbeiter freigestellt als wie eingestellt, weil die viele immer wieder zurückziehen aus bestimmten Gründen, weil die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist. Und wenn nicht die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist, dann lohnt sich auch das Arbeiten nicht mehr. Und dann haben wir eben die Leerstände, die wir heute haben. Das ist nicht alles der Flut geschuldet. Vieles auch der allgemeinen Situation, die man heute eben überall wahrnehmen kann.
Was würdest du raten, Oma?
Also wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann erreiche ich das auch.
Mhm.
Aber wenn ich ein Geschäft öffne, früher war ich hier anfing zu arbeiten oder im Hause, war schon in Eschweiler gewesen, Bankgeschäfte erledigt, zum Metzger, zum Bäcker, ich war da. Ich war präsent den ganzen Tag. Nachher am Telefon ging das ja denn nur für mich. Ne? Ich war da. Das vermisse ich heute oft. Dann fangen die erst um 10 Uhr an, machen dann bis 1 Uhr oder bis 2 Uhr und dann machen sie morgen wieder 2 Stunden auf. Ist das zum Scheitern verurteilt. Ich muss präsent sein und nicht nur vom Aussehen her, auch das Drumherum. Da liegt der Staub dick, da liegen Blätter vom Eingang des Hauses. Kann es nicht sein, da geht man nicht hin. Ein gewisses Klientel achtet auf Sauberkeit.
Hm, finde ich gut. Vielen, vielen Dank. Und jetzt die allerletzte Frage. Das ist die New Work Now typische Frage. Und es ist das, oh, es ist emotional. Es ist das allerletzte Mal, dass ich diese Frage stelle. Ein bisschen Tränen in den Augen, weil der Podcast ist ja danach vorbei. Aber für diejenigen, die jetzt gerade zuhören, ihr könnt mich weiterhin verfolgen. In ein paar Tagen, am Freitag, am 10.10. geht Hotline Hours das erste Mal mit ein paar Folgen online. Und es gibt schon den Trailer, also folgt uns sehr, sehr gerne, um den Release nicht zu verpassen. Gemeinsam mit Selma Sadikovic starte ich nämlich einen neuen Podcast. Es geht auch ums Thema Karriere, aber es ist ein bisschen anders. Also hört gerne mal rein. Aber ja, kommen wir wieder zurück zur Frage. Was würdet ihr eurem jüngeren Ich raten? Opa, fängst du an?
Diese Rückbesinnung und der Ablauf eines Lebens, gute Ratschläge zu geben, ist eine schwierige Situation. Wir können uns heute nicht mehr in die jüngere Generation hineinversetzen, weil uns auch die Blickwinkel der heutigen Informationstechnik und alles nicht gegeben ist. Und die jüngeren Leute können sich nicht in unsere Zeit hinein zurückversetzen. Und die würden uns vielleicht auch nicht verstehen können, weil sie die Zeit nicht so durchlebt haben, wie wir die Zeit durchlebt haben.
Aber was würdest du dir raten als jüngeres Ich? Sei mutiger oder sei...
Also Mut zum Risiko besteht immer.
Ja.
Weil jede Form von Selbstständigkeit setzt auch ein Risiko voraus. Und das kann man natürlich abfedern, indem das, wie Mama eben sagt, immer präsent ist. Man darf also als Selbstständiger nicht auf die Uhr gucken, sondern sagen, ich mache eben jetzt Dienstleistungen am Kunden und schaue dann nicht unbedingt auf die Uhr, auf Zeit. Also eine ganz schwierige Frage.
Was würdest du denn der jüngeren Hella raten?
Also grundsätzlich würde ich es nicht viel anders machen, wie wir bisher. Ich glaube, ich bin auch eine Allrounderin. Ich kann sehr, sehr viel, mache sehr viel. Wenn ich denke, dass ich hier statt meine Freizeit im Garten zu liegen und braun zu werden, Hosen geflickt habe.
Das finde ich auch sehr bewundernswert bei euch. Ihr habt euch immer weitergebildet. Ihr habt, ne, also jetzt von der Schreibmaschine zum Computer, jetzt im Handy, seid immer noch fit, seid sehr viel unterwegs, macht viel im Haushalt selber. Also ihr habt euch auch immer fit gehalten und aber auch im Kopf fit gehalten. Ja, ne? Ja, das finde ich sehr bewundernswert. Das ist schon toll.
Ne? Und aber vor allen Dingen, was ich gerne mache, und das springt auch an, mich mit jungen Menschen zu unterhalten.
Ja.
Ich mache auch gerne was mit jungen Menschen. Ich bin zwar nicht mehr so fit, aber die jungen Menschen teils akzeptieren mich.
Oh Mann, du hast letztens mit uns Bierpong gespielt und hast sogar getroffen. Also da haben wir dich alle gefeiert am Schützenfest. Schön.
Ja, ja. Aber grundsätzlich würde ich meine, man ärgert sich über jeden Mal, aber grundsätzlich würde ich mein Leben nicht viel anders machen. Ich habe zwar teilweise meinte ich viel vermissen zu müssen, ist aber gar nicht so. Wenn du den Wunsch hast, das zu tun, kriegst du das auch.
Mhm.
Was habe ich unsere Freunde damals beneidet, wenn die dann schon in Urlaub fuhren und hatten dann tolle Urlaube in Südtirol und was Italien und so weiter. Und dann sagte Papa, wenn die jetzt wiederkommen, wie schnell waren die 14 Tage rum? Jetzt haben die 2000 Mark ausgegeben und wir haben 2000 am Haus abbezahlt.
Und, ne? Eins,
und so haben wir das immer weiter gemacht.
Und ne? Eins, in unserem großen Bekanntenkreis waren wir mit dem Hochzeitstag, ich war 24 Jahre jung, Mama entsprechend etwas jünger, zogen wir in unser Eigenheim ein. Das heißt, wir haben hart gearbeitet und wir haben drüben im Treppenhaus einen Spruch, den wir wirklich so auch umgesetzt haben. Arbeiten musst du von früh bis spät, sonst wird dir nichts geraten. Der Neid sieht nur das Blumenbeet, aber nicht den Spaten. Und nach dieser Prämisse haben wir uns hier mit unserem Hochzeitstag verdient. Hier in diesem Wohnzimmer haben wir dann unsere Hochzeit gefeiert. Ja, und wie gesagt, mit 24 Jahren, mit Unterstützung unserer Eltern und Schwiegereltern, da muss man immer wieder betonen, haben wir auch den Sprung in unsere Ehe gemeistert.
Ja, das ist so ein schöner Abschluss. Der Neid sieht nur das Blumenbeet, aber nicht den Spaten. Ich glaube, das hat sich in all den Jahren auch nicht verändert.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass ihr hier zu Gast wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir die allerletzte Folge New Work Now so emotional gemacht habt. Also danke an euch, Oma und Opa. Danke an... Danke an 3 Jahre New Work Now Hörende. Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Danke, dass ihr Teil der Community wart und hoffentlich vielleicht auch rüberhüpft zu meinem neuen Podcast. Danke an alle PartnerInnen dieses Podcasts. Danke an meinen großen Partner, die Funke Mediengruppe, die in all der Zeit fast komplett dabei war. Danke an die wundervollen Menschen, die hier zu Gast waren in diesem Podcast, die ihn so bereichert haben. Danke an euch Zuhörende. Vielen Dank nochmal, dass ihr ihn bewertet habt, geteilt habt. Die Folgen werden natürlich weiterhin online bleiben, falls ihr noch irgendetwas hören möchtet. Und ja, ich verabschiede mich von euch und freue mich, euch ab Freitag woanders weiterzuhören. Aber muss sagen, es ist etwas bittersweet und ich habe ja auch ein paar Tränchen im Auge und freue mich, wenn wir uns irgendwo anders weiterhören. Und danke euch. Wie gesagt, ich will gar nicht zu Ende machen, weil das ist dann die letzte Folge. Und ja, macht's gut, ihr Lieben. Habt einen tollen Tag, eine tolle Woche. Ab nächste Woche keine Folge mehr von New Work Now, aber dafür woanders. Hotline Hours ab dem 10.10. mit Selma und mir. Danke, Oma und Opa. Macht's gut. Bis dann.
Dankeschön. Ciao. Ja, tschüss. Danke. Toi, toi.
1 Podcast von Funke.
You've finally broken loose from work. 3 friends, 1 tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.